Geschwindigkeit Gottes zu, so hat man es hier erkannt. Gnädig und gerecht, dazu gibt es andere Dinge, unendlich fern, doch ganz, ganz nah bei mir, wie wir es hier nachher sogar spüren können, allmächtig, ewig und doch am Kreuz von Golgatha für meine und deine Sünden sterbend, liebender Vater, der seinen verlorenen Sohn in seine Arme nimmt, noch seine verlorenen Töchter, wenn ich das mal dazu bemerken darf, und trotzdem der Allmächtige, der ein letztgültiges Urteil über alles sprechen wird. Ich denke, das ist schon eine erkennbare Wichtigkeit, die hier erkannt worden ist. Gott ist nur in einer Spannung sowohl als auch angemessen zu umreißen in den engen Möglichkeiten, die wir als Menschen sowieso haben. Da darf sich keiner was vormachen. Wir meinen, ich habe begriffen, ich weiß, wie es mit Gott ist. Der weiß nicht einmal, dass er nichts weiß. Und da sollte er vielleicht mal mit anfangen. Das kann nicht sein. Ja, aber das erklärt jetzt noch nicht die Spannung, die hier in dieser Geschichte ist. Was ist das für ein jemand, der hier den Jakob anfällt, wie einem Raubmörder das zu tun pflegt? Das ist ja hier kein Ringelpiez mit Anfassen. Hier geht es ja um Leben und Tod. Und dieser jemand ist der Angreifer. Er überfällt den Jakob. Er scheint entschlossen, Jakob auszulöschen. Und gleichzeitig ist dieser jemand darauf aus, seine Identität zu verbergen. Er antwortet nicht auf die Frage, wer bist du? Trotz all des Bedrohlichen ahnt Jakob aber, dass hier kein normaler Überfall stattfindet, sondern hier etwas ganz anderes geschieht. Dass er mit Gott ringt, so ahnt er es. Und das ist völlig ungewöhnlich. In den Bildern, in denen seine Welt damals lebte, kam so etwas überhaupt nicht vor. Und er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, doch mein Leben war gerettet. So wird er nach dem Kampfe sagen. Ja, wie kann Jakob denn darauf kommen, dass dieses Schattenwesen, dieser jemand, der ihn auch noch verletzt, mit dem er ringt, das ausgerechnet, dass Gott sein soll, der ihn hier ja vernichten will, der gegen ihn kämpft, der gegen ihn steht und gegen er sich wehrt mit all dem, was er aufzubieten hat. Ja, sind ja nicht viel eher, mögen wir denken, dunkle Wesenheiten, die Schatten, die das Licht scheuen muss, wie dieser jemand ja auch am Werke, gar nicht Gott, sondern viel eher sein Widerpart, wie immer man das Wesen da oder diese Wesenheit benennen will. Gott, der Fremde und doch Bekannte, er ist in dieser dunklen Kampfszene auch der Verwechselbare, der sich trotzdem offenbart. Er ist der Verwechselbare. Wer ist das, mit dem ich es hier zu tun habe? Kennst du das? Lebenssituationen, wo du dich fragst, von wem kommt das jetzt, was ich erlebe, was ich erleide, was ich durchstreiten muss? Wer ist denn hier am Werke bei dem, was mir passiert ist? Das so dunkel und uneinortbar erscheint wie das, was Jakob hier erlebt. Das kann verwechselbar sein. Jakob erkennt hier etwas, was wir aus den Schilderungen nicht erkennen können. Vielleicht erkennt er das aus Dingen, die aus der Nähe mit diesem, mit dem er ringt, zusammenhängen. Ein zweites. Nun, sagen wir mal, während vor knapp 30 Jahren in unseren Breiten Aberglaube, Spiritismus oder Magie eher als Überbleibsel des Mittelalters betrachtet wurde, als, sagen wir es deutlich, Grusel, Hobby älterer Damen und Ausdruck seelischer Wirrnis in den Köpfen einiger übergebliebener Spinner, kriechen heute diese raunenden Schatten aus allen Löchern. Jetzt pappt nur nicht mehr Hexe oder Etikett Aberglaube dran, sondern sie heute heißt das Esoterik. Nicht wahr? Und es gibt gar nicht wenige, die gerne auf das, was ihr Schamane, der Guru oder welcher Vogel auch immer, da war, Entschuldigung, nein, Kyra-Vogel, das darf mir nicht nochmal passieren, welcher da sonst dazwischen hängt und so. Ja, es gab mal Zeiten, da habe ich gehört, wie eine ernstzunehmende Frau ganz ernsthaft ihren Friseur zitierte. Mein Friseur hat auch gesagt, nun ja, als Wahrheitszeuge will man das nicht unbedingt so immer so sehen können, aber naja, gut. Wir haben damals im Seminar gedacht, was das all gibt. Ja, haben da unsere Witzchen gemacht. Natürlich bringt eine Katze, die von rechts nach links oder links nach rechts über die Straße geht, vor dir her, dir Pech. Vor allen Dingen dann, wenn du ein Mäuslein bist. Ja, und sowas haben wir da gedacht. Aber das ist eine Wirklichkeit, die offenbar tiefer begründet sein muss, die offenbar auch unverlierbar ist in den Wesen der Menschen. Und es ist ja so, die Tatsache, dass es nur noch erschreckend wenige gibt, die in Kirchen die Antworten auf die Fragen ihres Lebens erwarten, die gibt es ja trotzdem. Nur wie gesagt, der Scharlatan, der Schamane, der Guru und wie die Vögelchen, wie die Menschenkinder alle heißen mögen, die beantworten das gerne, halten auch gerne die Hand auf, kennen wir alles. Ja, gut, oder sagen wir besser, nicht gut. Die Vorzeiten, die Antike, das war noch ein ganz anderes Kapitel. Das lief da noch ganz anders, für uns heute unvorstellbar. Magisch-mystische Grundzusammenhängen. Natürlich kennt Jakob die ganzen Grusel- und Horrorgeschichten von den Flussgeistern, die am Wasser fließen, sowieso nicht fassbar. Das macht Ängste, da wabert dann auch manchmal der Nebel hervor und Ähnliches. Die kennt ihr doch alle. Die Trolle und was es da für Schrate gibt, die da hinterrücks den Wanderer überfallen, um seine Seele oder was auch immer zu. Das kennt ihr alles. Und das ist ja so, was Jakob hier erlebt, ist ja nicht nur auf den ersten, sondern auf den zweiten Blick so ein Überfall irgendeiner Spukgestalt. In diese Vorstellung passt das bestens hinein in unsere von Gott natürlich überhaupt nicht. Aber das hier, das Wesen, was Gott hier, was Jakob hier erlebt, war zum Verwechseln ähnlich den bekannten Erzählungen dieser Geistererscheinung. Es war Nacht, es war am Ufer des Jabok, eine Furt. Dieser jemand scheut das Tageslicht und will nicht erkannt werden. Er kämpft mit aller Kraft gegen Jakob. Sein Vorgehen ist brutal. Jakob wird die Hüfte verrenkt. Nun, lieber Mediziner, das macht man bestimmt nicht mit zwei Fingern. Das ist schon ein gewalttätiger Angriff, der der Vernichtung durchaus dienlich sein könnte. Eigentlich unverständlich, wie Jakob diesen Unhold anflehen kann. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir begegnen hier der verwechselbaren Seite Gottes. Diese Verwechselbarkeit löst sich in der Frage nach dem Namen, die Jakob gestellt bekommt. Wie heißt du? Hier fragt niemand, wie er nun Jakob anreden soll. Harm und Jan oder wie auch immer. Ja. Name ist natürlich hier auch Programm, Lebensprogramm. Nach Schönheit und nach Wohlklang geht es da nicht, habe ich schon mal erwähnt. Jakob, ja, wenn er seinen Namen nennt, dann macht Jakob in dem Moment sein Visier auf. Er macht sich kenntlich, er macht sich identifizierbar. Der jemand, der da mit ihm ringt, tut das nicht. Er beantwortet diese Frage nicht. Jakob beantwortet diese Frage und mit dieser Antwort ist auch seine Lebensproblematik aufgedeckt, sein Lebensschicksal. Wie heißt Jesus? Gott rettet. Und da steckt sein Wesen und seine Sendung drin. Wie heißt Hiob? Wo ist der Vater? Bedeutet sein Name. Und sein Schicksal und das, was uns davon überliefert ist, ist nichts anderes als eine Illustration dieses Namens. Wo ist der Vater? Wo ist mein Vater jetzt, wo ich hier im Elend, im Dreck sitze, in der Asche und mir meine schweren Schabe. Jakob bedeutet, Gott möge beschützen, aber sein Name ist auch klangähnlich mit dem Wort Verse. Bibelkenner wissen, wie die Geburt da zustande gekommen ist, und Esau wird nicht müde, das auch wieder zu erwähnen, dass dieser Name klangähnlich mit Überlister und Betrüger ist. Das kann man hier auch rauslesen. Hat mit den Vokalen zu tun, die später hinzugefügt wurden. Spielt jetzt keine Rolle. Jakob nennt seinen Namen und er nennt damit seine Vergangenheit und beschreibt, wir haben es erkannt, sogar war sein Wesen. Der neue Name, den dieses angreifende Wesen dem Jakob gibt, lautet Israel. Du bist Israel. Gottes Streiter, das heißt, Gott ist der Überragende, der alles andere an Macht und Größe überwältigt. Das klingt hier mit, und in dieser Namensgebung offenbart der Kämpfer sein Selbst. Denn du hast mit Gott und den Menschen gerungen und obsiegt. Erst daher haben wir eine Bestätigung dessen, dass Jakob mit dem Erkennen in dem Dunklen Gottes richtig lag. Das ist der einzige Hinweis, den wir aus Worten hier entnehmen können. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Ein Kampf, der, wie wir wissen, nicht ohne Spuren an Jakob vorbeigegangen ist. Denn Gott, das ist das Letzte, ist der Verwundende und der Segnende zugleich. Seit diesem Kampf hinkt Jakob. Der harte Schlag, mit dem sich der Angreifer befreien wollte, hat sein Gelenk verdreht und den Hüftnerv beschädigt. Das ist der Ischiasnerv. Und jeder, der aus eigener Erfahrung weiß, wo dieser Ischiasnerv herläuft, den bedauere ich ernsthaft. Ich weiß das nämlich sehr genau und das ist gar nicht lustig. Der Sieg, den diese Verkörperung Gottes, nennen wir es mal ein Engel, wird Hosea es später auslegen, Jakob zugesprochen hat, ist ja bestenfalls ein Unentschieden. Du hast obsiegt, mit Gott gerungen, ja, ob das nun Sieg war, darüber kann man trefflich streiten, denn Jakob verlässt ein als für immer hinkender, aber auch als für immer gesegneter den Kampfplatz. Aus dem körperlich Gesunden ist ein Versehrter geworden, ein Behinderter, oder wie das heute politisch korrekt heißen mag. Aber aus dem Erzgauner, ich erwähnte es, ist auch ein Erzvater geworden, aus dem, der Gott nur aus der Überlieferung, aus Geschichten kennt, aus Träumen, ist einer geworden, der ihm persönlich begegnet ist, der mit ihm auf Leben und Tod gerungen hat. Und diesen Segen hat er eben nicht mit List und Tücke erschlichen, sondern diesen Segen hat er erkämpft und errungen. Und das ist der Hintergrund seiner Namensänderung. Das ist der Bereich, den Gott wahrscheinlich auch durch diesen Namen in seinem Wesen, in seinem Leben noch etwas deutlicher ausgefeilt haben möchte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Eingangs sagte ich, dieses ist die Urgeschichte auch der Anfechtung. Dunkel ist diese Geschichte ja nicht alleine in Gottes Wort. Isaak und Abraham auf dem Berg Moria erleben ebenfalls eine Begegnung mit diesem verwechselbaren Gott, der scheinbar gegen sie ist, der allerhöchstes Opfer fordert, nämlich das Leben des Isaak des Kleinen. Die Ursache der Anfechtung, nicht nur für die Menschen der Bibel, sondern für dich auch, ist nicht selten eine Verwechslung Gottes mit etwas anderem. Gott wird verwechselt mit dem Widersacher, mit dem Schicksal, mit dem Lauf der Geschichte. Angst vor dem Teufel und Angst vor dem Schicksal ist für viele ein Anlass, in tiefe Anfechtung zu fallen. Oder wie sagt es einmal ein tiefgründig blickender weiser Bruder, irgendwo und irgendwann begegnen wir Gott in seinem Gegenteil. Nicht dem Liebenden, sondern dem angreifenden Gott. Nicht als dem, der schenkt, sondern dem, der entreißt. Irgendwann erfahren wir ihn nicht als den, der für uns ist, sondern als den, der gegen uns zu sein scheint. Und das hat Jakob in diesen in dieser Nacht, in diesen Stunden ausgehalten. Dem hat er standgehalten. Er hat Gott genau als den erlebt, der zwar mit der Linken gegen ihn kämpft, wenn ich mal von der Seite betrachten will, aber ihn eben mit der Rechten segnet. Seit dieser Nacht ist sein Ausruf, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, ein Wort für die schweren Tage geworden. Es ist ein Schrei aus dem Kampf, ja, aus der Verzweiflung heraus. Weißt du, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn die Dunkelheit dich überfällt, wenn Gott dir zum Rätsel geworden ist, wenn das, was du meintest zu wissen, dir entglitten ist, wenn die Sorge oder die Angst, wenn Zweifel, Traurigkeiten das Herz zusammenpressen und dir die Luft zum Atmen nehmen, wenn der Glaube schmal zu werden droht und alles, was du für Sicherheiten hielst, hinfällig wird. Und das ist der Moment, der hier auch beschrieben ist. Wer in diesen Zeiten der Anfechtung durchhält, der gelangt zur vollkommenen Erkenntnis des göttlichen Willens, dass er sagen kann, wie Jakob, ich habe Gott gesehen. So erkennt es später dann Martin Luther, der genau weiß, was Anfechtung ist, der auch weiß, was das, was hier der Jakob erlebt hat. Er kennt das auch. Glücklich zu preisen, der solch dunkle Stunden nicht erleiden muss, so möchte man vielleicht auf Anhieb sagen, und ich gönne das wirklich niemanden, ich würde es euch allen gerne ersparen, aber so geht das im Leben leider nicht. Herr, bewahre mich vor solchen Anfechtungen, bewahre mich vor diesen Belastungen meines Glaubens, wo alles im Dunkel versinkt, wo ich um Überleben kämpfen muss und nur als schwer gezeichneter überleben kann. Ja, so darfst du auch beten, denn Gott kennt uns Menschen und weiß, dass wir keine Helden sind, aber Gottes Wort bewertet das etwas anders. Da hören wir, freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallet, sagt es ein Petrus später. Ahnst du, was das bedeuten, auch bedeuten kann, zu den Menschen zu gehören, mit denen Gott seine Geschichte schreibt? Ahnst du, was es heißt, Nachfolge dessen zu sein, der sein Leben am Kreuz von Golgatha für dich lässt? Ahnst du, was der Apostel Paulus meint, wenn er davon redet, dass der Glaube sich bewähren muss, geläutert wie durchs Feuer hindurch? Der besondere Segen des lebendigen Gottes ist kein Bonbon, wahllos an Beliebige gespendet oder gar eine Garantie für ein sorgenfreies, helles, leuchtendes, friedliches, freundliches Leben. Den Sieg gibt es nicht geschenkt im Reich Gottes. Im Schlenderschritt, auf bequemen, breiten, gut ausgeleuchteten Wegen, da sind die Männer des Alten Testaments und wenige Frauen nicht unterwegs auf solchen Wegen. Das sind steinige, düstere, das sind gefährliche, lebensgefährliche Wege, die Männer gehen, die mit Gott und mit nichts anderem als Gott an der Hand den Segen durch die Jahrhunderte tragen. Das sind allesamt Gezeichnete. Das sind Gezeichnete. Männer, die in der Einsamkeit auf Leben und Tod fochten, die alle den Gott kennengelernt haben, der sich gegen sie wandte und die das Tal der Todesschatten, das dunkle Tal, nicht nur aus Liedern kennen, schon vom Hören sagen, sondern die es durchschritten sind, nein, durchkrochen sind. Abraham, Jakob und Josef, einer seiner Söhne, Mose, die Richter, fast alle, Hiob, David, etliche Propheten von Jona bis Jeremia, Johannes der Täufer, Petrus und Paulus und natürlich dieser unser Herr Jesus Christus selbst. Das ist ihr Weg gewesen. Und am tiefsten durchschritten hat den Weg der da für dich bis in die für uns unvorstellbare Einsamkeit der Gottesferne. Ja, ist Gott nicht gegen ihn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lama Asabtami, tönt es schreiend vom Kreuz. Auch darin, und das ist jetzt schwer für Einfaches zu verstehen, auch darin wird unser Herr uns ähnlich. Selbst in diese Tiefen, die du auch kennen kannst, tritt Gottes Sohn hinein. Selbst da ist er dir nahe. Wie sagt es Paulus im 1. Korinther 10, Vers 13? Und angesichts dieser Ereignisse, magst du das bitte mitsprechen? Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Auch das ist eine Erfahrung der Christen, die durch Tiefen hindurchgehen. Sie sind getragen und selbst wenn sie nichts sehen können in den dunklen Tälern, Gott ist doch da. Amen.